Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath, hallo. Kein Schulbesuch ohne negatives Testergebnis. Diese Regelung, die gilt seit ein paar Tagen in Sachsen. Wir ziehen eine erste Bilanz dieser Testpflicht und wir feiern ein Geburtstagskind. Das BAföG wird 50 Jahre alt. Zumindest einige Gratulanten meinen allerdings, dieser Jubilar ist ziemlich schlecht gealtert. Das und mehr hier in Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Seit einer Woche dürfen Schulen in Sachsen nur dann betreten werden, wenn Schülerinnen und Schüler einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen oder ihn zumindest unmittelbar vor dem Unterricht noch ablegen. Und wer diesen Test verweigert, der oder die muss zu Hause bleiben und von da aus am Unterricht teilnehmen. Es gab ein paar Proteste gegen diese Testpflicht, aber mittlerweile hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht entschieden, doch, das ist alles rechtens so. Steffen Wurm ist Geschäftsführer des Sächsischen Schulleitungsverbands und selber Schulleiter. Wie lief die erste Woche?
Die erste Woche lief bei uns ziemlich entspannt. Das liegt aber daran, dass wir aufgrund der hohen Inzidenz im Erzgebirgskreis die Schule eigentlich wieder zu haben. Eigentlich heißt, dass nur die Abgangsklassen, sprich bei uns sind es die Zehner, die sich auf ihre Realschulprüfung vorbereiten und die Neuner Hauptschüler, die Schule besuchen. Das heißt, ich habe nur ein Sechstel der Schüler im Haus gehabt. Und deswegen konnten wir vieles wesentlich entspannter machen.
War das, wenn Sie sozusagen auf Ihre Verbandstätigkeit schauen und auf das, was da besprochen wurde, auch landesweit in ganz Sachsen so entspannt?
Das war landesweit nicht so. Also ich weiß von Schulleitern, die große Probleme hatten mit der Elternschaft, die nicht so verständnisvoll war wie meine Elternschaft in Stolberg, die den Lehrern nicht so vertraut hat, die insgesamt da in der Ecke sitzen, wo nur noch Opposition kommt gegen diese Regelung.
Wie hat sich das geäußert?
Also im Extremfall sind die Schulleiter sogar mit Klagen bedroht worden wegen Körperverletzungen durch diesen Test, der da durchgeführt werden soll. Ich kann das überhaupt nicht ableiten, wie die Eltern auf so eine Idee kommen, aber ist halt so, es passiert. Die Kollegen haben Schmähbriefe erhalten, die Kollegen sind mit Anrufen überzogen worden, wo sie erklären mussten, wie sie auf diese Regelungen kommen, die ja schlussendlich gar nicht in den einzelnen Schulen entstanden ist, sondern in den entsprechenden zugeordneten Ministerien. Also da war das Arbeiten nicht unbedingt einfacher geworden in dieser Woche.
Haben Sie das Gefühl, dass in dieser Woche es ausreichend Rückendeckung gab aus der Politik?
Oh, jetzt muss ich ganz salomonisch antworten. Ja, Rückendeckung gab es. Wenn ich aber mal einen Schritt zurücktrete, war die eine oder andere Regelung, die wir in Schule umsetzen mussten, dann doch so, ich muss jetzt wirklich mal als Lehrer sprechen, mangelhaft gemacht, dass es erst zu Schwierigkeiten geführt hätte. Da hätte ich mir gewünscht, die Politik hätte andere Entscheidungen getroffen.
Was meinen Sie, wenn Sie sagen, das war mangelhaft gemacht? Was hätte anders laufen können und müssen?
Also ganz besonders ist in dem Zusammenhang Testung unseren Schulleiterkollegen und auch den Lehrern in die Nase gefahren, dass zunächst kommuniziert wurde, wir bieten euch einen Test in der Schule an, einen Selbsttest in der Schule. Das heißt, unmittelbar nach Betreten wird das gemeinsam mit dem Lehrer durchgeführt. Völlig problemlos, hat gut funktioniert. Oder aber ihr geht zu einem Arzt und lasst euch dort testen oder in ein Testzentrum, wo Fachkräfte da sind. Das ist, finde ich, auch eine akzeptable Lösung. Und dann ist noch lanciert worden, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass die Eltern, in gekauften Selbsttest zu Hause am Küchentisch durchführen und dann so einen Mutti-Zettel, entschuldigen Sie bitte die Polemik, ausfüllen, mein Kind ist negativ. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich möchte jetzt hier auch niemandem was Böses nachsagen, aber das öffnet natürlich dem ungetesteten Kind Tür und Tor.
Jetzt gehen Sie heute in die Osterferien, wahrscheinlich erstmal mit einem lachenden Auge und sagen, gut, dass es soweit ist. Haben Sie Hoffnung, dass sozusagen diese Testregularien sich bis nach den Osterferien noch verändern lassen?
Also wir haben als Schulleitungsverband sowohl im Landesamt für Schule und Bildung als auch im Ministerium unsere Verwunderung über diesen dritten Weg zum Ausdruck gebracht. Ob da an diesem Mutti-Zettel was geändert wird, das vermag ich nicht zu sagen. Fakt ist, die Schulen werden wohl nach den Ferien zuverlässig mit den Testkits versorgt. Das war bis jetzt immer ein sehr holpriger Weg, bis dahin, dass die Schulleiter am Wochenende Kurier gespielt haben und die Testkits im Landesamt für Schule und Bildung abgeholt haben. Dem ist abgeholfen worden. Ich bin da recht zuversichtlich, dass das nach den Ferien funktioniert.
Also es gibt ein bisschen Hoffnung zumindest für die kommenden Wochen, aber jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub.
Oh ja.
Und der scheint auch wirklich nötig zu sein. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Im Frühjahr 1971, vor ziemlich genau 50 Jahren, da fasste der Deutsche Bundestag einen Beschluss mit ziemlich weitreichenden Folgen. Damals wurde das BAföG in Deutschland eingeführt, das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und diese Form der Studienfinanzierung durch den Staat ist bis heute weltweit einmalig. Allein schon deshalb also ein Grund zu feiern. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat das gestern Abend gemacht mit aktuellen BAföG-Empfängerinnen und Empfängern und mit älteren Semestern, die damals 1971 zu den ersten BAföG-Bezieherinnen gehörten. Manfred Götzke war bei der digitalen Feierrunde dabei.
Für den Architekten Albert Uhrich ist völlig klar: Ohne BAföG wäre er wohl kaum an der Uni gelandet. Er war damals in den 80ern der Erste in seiner Familie, der überhaupt studiert hat.
BAföG war für mich die Voraussetzung, dass ich überhaupt eine Universität von innen sehe.
Uhrich kommt aus einer Bergarbeiterfamilie. Geld, um dem Sohn ein Studium zu finanzieren, war einfach nicht da. Das BAföG war für ihn eine Riesenchance, erzählt er in der Videokonferenz. Für ihn, das Arbeiterkind, war es damals schwer gewesen, überhaupt aufs Gymnasium zu kommen, Abitur zu machen. Es wurde ausgewählt und gute Leistungen waren kein Kriterium.
Man muss die Schule damals so vorstellen, dass nicht das Fördern im Vordergrund stand, sondern die Auslese. Ja, also es war tatsächlich so, dass geschaut wurde, wo kamen die Kinder her. Es waren ja die geburtenstarken Jahrgänge. Wir kamen also in Massen auf die Gymnasien. Der erste Satz des Lehrers war zu den Eltern: Machen sich keine Sorgen, in kurzer Zeit ist nur noch die Hälfte hier.
Doch auch nach bestandenem Abitur wollte seine Familie nicht, dass Uhrich an die Uni geht.
Ja, mein Vater hat mich damals so vorsichtig gefragt, ob ich nicht vielleicht eine Ausbildung auf dem Landratsamt machen will.
Ohne BAföG hätte er sich dem Wunsch der Eltern gefügt, erzählt Uhrich. Entscheidend war für ihn und seine Generation damals, welches politische Signal in den 70er und 80er Jahren vom BAföG ausging.
Die Menschen damals haben verstanden, was das BAföG eigentlich bedeutet. Es ist nicht nur das Materielle. Das BAföG hat damals den Menschen signalisiert, die Gesellschaft will, dass Leute, die Talent haben, auch gefördert werden. Ja, das war dann nicht mehr ein Almosen, also was man bekommt, sondern man hat einen Rechtsanspruch auf Förderung. Das war, glaube ich, sehr, sehr entscheidend.
Dass das BAföG Karrieren, Lebensläufe wie die von Uhrich ermöglicht hat, es ist schon ein Grund zu feiern, findet Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Während andere Länder Studiengebühren erheben, war Deutschland damals den genau gegenteiligen Weg gegangen. Ein staatliches Darlehen nur zur Hälfte zurückzuzahlen. Die Bildungsexpansion der 70er und 80er Jahre, ohne das BAföG, wäre sie wohl kaum möglich gewesen.
Die Idee, die damals entstanden ist, zu sagen, wir wollen allen eine solide, gute Ausbildung ermöglichen, wir übernehmen die Finanzierung, das ist wirklich eine tolle Sache und ist für das Thema Chancengerechtigkeit, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein gewesen.
Und das ist auch heute noch so, mehr denn je. Denn nach wie vor hängt der Bildungserfolg in kaum einem anderen Land so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Der Food-Design-Student Sebastian Mannweiler, einer der aktuellen BAföG-Empfänger, engagiert sich bei Arbeiterkind, eine Initiative, die Kinder aus Arbeiterfamilien zum Studium motivieren will. Noch heute scheuen sich viele aus finanziellen Gründen.
Also ich habe schon oft gehört von SchülerInnen auf Messen zum Beispiel, wo wir auch Stände haben, dass ich dann gefragt wurde, kann ich mir ein Studium überhaupt leisten oder wenn ich BAföG antrage, verschulde ich mich da nicht und was ist, wenn ich es nicht schaffe, lande ich dann auf der Straße oder ähnliches. Also es sind schon sehr viele Sorgen, die aufgeräumt werden müssen, sage ich mal.
Auch wegen solcher Sorgen und Vorurteile beantragen viele erst gar kein BAföG, so Ministerin Karliczek.
Wir wissen ja nach wie vor, dass es mehr BAföG-Berechtigte gibt, als die, die im Moment BAföG beantragen. Für uns ist das eine ganz große Frage. Wir werben ja dafür, dass wirklich jener, der das Recht dazu hat, auch BAföG beantragen soll.
Über die Jahrzehnte wurde der Kreis der Berechtigten immer stärker ausgeweitet, mit dem Auslands-BAföG oder dem Aufstiegs-BAföG für künftige Meister oder Facharbeiter zum Beispiel. Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, gehören dagegen von Anbeginn zu den Berechtigten. Einer davon ist der jüngste Teilnehmer der Feierrunde, der Abiturient Maurice Barz.
BAföG an sich ist für mich einfach ein Moment von Freiheit gewesen. Ich möchte jetzt nach meinem Abitur ein Schauspielstudium starten. Ohne BAföG hätte ich das wahrscheinlich nicht selbst finanzieren oder herangehen können.
viele BAföG-Erfolgsgeschichten, von denen mein Kollege Manfred Götzke da gestern Abend gehört hat. Und wie sehen das die heutigen Studierenden? Paul Klär ist Vorstandsmitglied beim Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Und ich wollte von ihm wissen, sind Sie auch in BAföG-Feierlaune, Herr Klär?
Überhaupt nicht. Also wir sagen gerade immer, BAföG 50 Jahre, kein Grund zum Feiern. Denn die Förderrate ist auf dem Tiefstand mit 11% aktuell aller Studierenden. Und das ist für uns absolut kein Grund zu feiern.
Woran hakt es denn?
Also die Förderquote ist so gering, nicht weil das BAföG etwa nicht mehr benötigt wird, sondern einfach weil die Kriterien, um BAföG zu beziehen, nicht realitätsgemäß sind. Wir haben den Elternfreibetrag, also so viel, wie viel die Eltern verdienen dürfen, bevor man kein BAföG mehr bekommt. Die sind viel zu niedrig angesetzt, die müssen höher gesetzt werden. Außerdem ist einfach die Angst vor Verschuldung auch noch da, deswegen sollte das ein Vollzuschuss werden. Und ansonsten ist auch einfach die Höhe nicht realitätsgemäß. Die Lebenshaltungskosten auch als Studentin oder Student in Deutschland sind höher als der BAföG-Höchstsatz. Die Wohnpauschale ist nicht angemessen, Mieten sind teurer als im BAföG vorgesehen. Und eben das BAföG geht damit an der Realität vorbei. Und damit ist nicht gemeint, dass die Studierenden plötzlich in einer Fünf-Zimmer-Wohnung alleine wohnen sollen, sondern einfach ein WG-Zimmer oder ein Wohnheimzimmer oder Ähnliches sich gut leisten können in jeder Stadt, in der sie studieren.
Wenn Sie das so beschreiben, klingt das, als sei das ein ziemlich abgewracktes Modell, mit dem wir es hier zu tun haben. Müsste das BAföG weg und ersetzt werden durch was ganz anderes aus Ihrer Sicht?
Müsste nicht weg, man müsste es aber trotzdem grundlegend reformieren. Das haben auch eigentlich alle Fraktionen im Bund schon realisiert. Also mit manchen Modellen stimme ich da eher überein als mit anderen. Aber eigentlich haben alle schon realisiert, okay, da muss sich was verändern. Und wir sind da der Meinung, da muss sich grundlegend was verändern.
Sie haben gesagt, Sie wollen gar nicht so richtig feiern. Diese 50 Jahre BAföG ist für Sie kein Grund. Jetzt landet man aber manchmal auf Geburtstagsfeiern, wo man dann trotzdem mittendrin steht und plötzlich sagt einer, komm, sag doch mal was. Was ist Ihre kleine 30-Sekunden-Geburtstagsrede fürs BAföG?
Ja, danke, dass es das BAföG grundsätzlich gibt. Trotzdem ist das BAföG jetzt 50 Jahre alt und man sollte sich auch mit 50 Jahren mal noch überlegen, wie geht es damit weiter. Aus unserer Sicht ist das BAföG nicht gut gealtert. Man sieht eben die Spuren des Daseins deutlich an und es müsste mal deutlich nachgebessert werden. Und wir hoffen, dass das in den nächsten Jahren dann passiert und wir beim nächsten 10-jährigen Jubiläum bessere Worte oder schönere Worte finden können.
Eine kritische Gratulation zum 50. BAföG-Geburtstag von Paul Klär vom Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften FZS.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit.
DLF Bildung.
Wir bleiben bei der Studienfinanzierung, bewegen uns aber jetzt mal weg aus Deutschland hin auf die europäische Ebene. Und da gibt es ein echtes finanzielles Schwergewicht zu vermelden. Das neue Erasmus-Programm startet mit mehr als 28 Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren für den europaweiten Austausch in allen Bildungsbereichen bereitstehen. 10 Millionen junge Europäerinnen und Europäer sollen davon profitieren. Stefan Geifes ist Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst, im DAAD. Und ich habe ihn gefragt, 28 Milliarden, das sind ja wirklich jede Menge Geld und Scheine und ganz, ganz viel. Herr Geifes, wie komme ich denn da jetzt ran?
28 Milliarden ist viel Geld. Es ist mehr als eine Verdopplung des Budgets im Vergleich zum letzten Förderzeitraum. Der Studierende wird gefördert über seine Hochschule. Das heißt, die Bewerbung läuft immer im Rahmen der Hochschule für einen Studienaufenthalt oder für ein Praktikum. Gefördert werden aber auch Dozenten und Hochschulmitarbeiter sowie viele Projekte, die die EU anstößt und in diesem Rahmen finanziert.
Die Förderung geht sogar weiter. Sie haben das im Vorgespräch auch gesagt, nämlich das gibt es zum Beispiel auch für Auszubildende.
Ja, das Erasmus-Programm wendet sich an alle jungen Menschen, die Europa im Rahmen ihrer Bildungsbiografie kennenlernen möchten, an Schüler, an Auszubildende, an die nicht formale Bildung im Jugendbereich und auch im lebenslangen Lernen.
Wenn wir jetzt da drauf schauen und Sie sagen, das Gesamtbudget ist mehr als verdoppelt worden, was hat sich da alles verändert? Einmal wahrscheinlich die Zahl der angestrebten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch andere Dinge darüber hinaus?
Ja, das Programm möchte mehr Menschen erreichen, mehr junge Menschen erreichen und dies unter dem Stichwort von Inklusion. Das heißt, Personen und junge Studierende, die vorher aus finanziellen oder anderen Gründen nicht daran teilgenommen haben, sollen Angebote gemacht werden, Europa über Erasmus Plus erleben zu können.
Eines der beliebtesten Länder für den Austausch war ja gerade im akademischen Bereich Großbritannien. Die sind jetzt nun raus aus der EU. Ist damit Erasmus für Großbritannien auch erledigt?
Das Vereinigte Königreich ist eines der drei beliebtesten Zielländer gewesen. Daneben gibt es Frankreich und Spanien. Was Austausch in das Vereinigte Königreich betrifft, sind zwei Dinge festzuhalten. Erstens, die alte Programmgeneration von Erasmus Plus läuft noch bis 2023. Bis dahin ist Austausch zu den alten Bedingungen weiterhin möglich. Zweitens, auch in der neuen Programmgeneration, die Kommissarin Gabriel gestern gestartet hat, gibt es eine Öffnungsklausel von bis zu 20% in Nicht-Erasmus-Länder. Förderungen von bis zu 20% in Nicht-Erasmus-Länder. Und in diesem Kontext können Studierende auch weiterhin ins Vereinigte Königreich gehen.
Schauen wir noch auf eine ganz andere Situation, die sich geändert hat, nämlich die der Studierenden im Alltag, und zwar in dieser Corona-Krise. Viele Anteile im Studium werden mittlerweile digital erbracht. Man sitzt also gar nicht mehr in einem Hörsaal, sondern vor dem heimischen Rechner. Jetzt ist natürlich ein Auslandssemester in Athen oder in Helsinki nicht ganz so spannend, wenn ich mir vorstelle, ich gehe dahin und besuche nur eine digitale Hochschule. Nimmt das neue Programm auf diese veränderten Studienalltagsbedingungen auch Rücksicht?
Die neue Programmgeneration von Erasmus Plus will inklusiver, nachhaltiger und digitaler sein. Das war schon vor Corona so angelegt. In der Corona-Krise wurden die digitalen Elemente quasi über Nacht freigeschaltet. Nun ist es so, dass jede Mobilität mit digitalen Elementen verbunden werden kann. Das nennt man Blended Mobility. Das heißt, wenn ich nicht so viel Zeit zur Verfügung habe, kann ich einen Teil der Leistungen schon von zu Hause aus digital machen, dann aber mindestens 2 Monate im Gastland sein, um einen Erasmus-Aufenthalt abzuschließen. Damit will das Programm auch digitaler werden. Die Mindestaufenthaltszeiten sind verkürzt worden, um es mehr Menschen möglich zu machen, Europa über Erasmus Plus zu erfahren.
Stefan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Himmelrath.
Die eigene Bildungsinstitution zu verlassen und in einem anderen Land weiterzulernen, das ist eine Möglichkeit zur Bereicherung des Bildungswegs. Eine andere setzt schon viel früher an, in der Schule. Der Besuch außerschulischer Lernorte, der ist in den meisten Schulen mittlerweile Standard. Zum Beispiel dann, wenn es um den Themenkomplex Umweltbildung geht und globales Lernen. Da gehen die Kinder dann schon mal auf Bauernhöfe oder in eine Kartoffelschälfabrik. Organisiert werden diese Ausflüge oft von Umweltzentren und anderen Trägern der Umweltbildung. Ziel ist eine Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE nennen das die Fachleute. Aber wie lässt sich dieser besondere Art des Lernens in Pandemiezeiten überhaupt umsetzen? Dörte Hinrichs hat in Hessen recherchiert beim Schuljahr für Nachhaltigkeit und dort eine virtuelle Unterrichtsstunde besucht.
Ich begrüße die Klasse 7D nochmal und Kaya Klein und Annika Holmischel von Umweltlernen.
Anfangs ruckelt es noch ein wenig mit der Internetverbindung. Dann sind die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7D einer Frankfurter Gesamtschule zu Hause an ihren Bildschirmen startklar.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem dritten Modul. Und zwar haben wir heute diese erste Konferenz, in der wir so ein bisschen in das Thema Mobilität einsteigen wollen zusammen.
Annika Holmichel und Kaya Klein vom Verein Umweltlernen in Frankfurt versuchen auch digital das Schuljahr der Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten. Viele Träger der Umweltbildung hatten zunächst die Befürchtung, dass ihr Angebot unter Distanzunterrichtsbedingungen nicht mehr gefragt sein könnte. Es gibt zwar bundesweit einen Nachfragerückgang, das Frankfurter Projekt ist davon aber nicht betroffen.
Da habe ich den Eindruck, dass es doch beim Großteil ein ganz großes Interesse gibt und dass die total froh darüber sind, dass eben auch so Projekte weiterlaufen. Die machen gerade alles möglich, was nur irgendwie geht, richten uns Videokonferenzen ein, lassen sich auf neue Methoden ein mit uns,
sagt Kaya Klein. Im Schuljahr der Nachhaltigkeit kommen Umweltpädagoginnen und Pädagogen seit 2014 in Grundschulen und inzwischen auch in die Sekundarstufe 1. Als Pilotprojekt des Vereins Umweltlernen in Frankfurt wird die Weiterentwicklung für die 6. und 7. Klassen vom Hessischen Umweltministerium gefördert. aus Mitteln des integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025.
Im Schuljahr der Nachhaltigkeit sind wir ungefähr 5-mal pro Schuljahr für eine Woche irgendwie in dem Jahrgang unterwegs und suchen jede Klasse für 4 Schulstunden. Und in der Zwischenzeit sind wir eben in Kontakt mit den Lehrerinnen, versuchen den roten Faden weiterzuspinnen, sodass die einzelnen Module auch irgendwie miteinander in Verbindung gesetzt werden können von den Schülerinnen.
Erinnert ihr euch noch, was wir uns da angeguckt haben? Das war bei dem letzten Thema, dem Thema Energie. Was haben wir da gemacht mit den verschiedenen Produkten, die wir uns angeguckt haben?
Wir haben versucht herauszufinden, wie viel CO2 wo verbraucht wird, also Fabrik oder Hinweg, wenn es verbrannt wird.
In der letzten Stunde ging es um die Entstehung von CO2. Vom Kartoffelanbau über die Chipsherstellung bis zur fertigen Tüte im Supermarktregal. Der Übergang zum Thema Mobilität ist da schnell hergestellt. Die Schülerinnen und Schüler sehen Fotos von fahrradfreundlichen Städten und Aktionen, die sie im Live-Chat kommentieren sollen. Auch wenn die lebhaften Diskussionen online eher ausbleiben, gibt es eine enorme Bandbreite an innovativen Konzepten und Methoden, wie auch digital Bildung für eine nachhaltige Entwicklung realisiert werden kann.
Beispielsweise die sogenannten Reflectories der Universität Münster, in denen junge Menschen sich über ein Rollenspiel hineindenken können, in verschiedene Entscheidungsszenarien mitgestalten können. Was passiert, wenn Sie beispielsweise eine fair gehandelte Banane oder fair gehandelten Kakao kaufen oder den konventionellen Kakao, die konventionelle Banane und über die komplette Kette des Produktionsprozesses diese Produkte erleben, welche Konsequenzen ihre Handlungen haben.
Mandy Singer-Brodowski, Erziehungswissenschaftlerin an der FU Berlin, koordiniert das nationale Monitoring von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Forschungsprojekt untersucht von der Kita bis zur Hochschule, inwieweit Bildung für nachhaltige Entwicklung hier implementiert ist.
Einige Bundesländer sind in der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr weit vorangeschritten, etwa Baden-Württemberg, das Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitperspektive für alle einzelnen Fächer der Schule gesetzt hat und diese Leitperspektive für jedes einzelne Fach ausbuchstabiert wird.
Campus und Karriere geht damit zu Ende, aber Sie müssen auch am Wochenende nicht auf uns verzichten, denn morgen ab 14 Uhr, da kümmern wir uns um Bürgerinitiativen in der Bildung. Die erleben gerade in der aktuellen Krise einen regelrechten Boom. Wie gesagt, morgen ab 14 Uhr, aber Sie können sich auch jetzt schon beteiligen. Der Anrufbeantworter ist geschaltet unter der 00800 4464 4464. Wir nehmen auch Mails entgegen, campus@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.